Willkommen bei Blackbox, dem Sci-Crime-Podcast. Euch erwartet ein True-Crime-Podcast mit der Extra-Portion Psychologie.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi. Und bei uns geht es um wahre Kriminalfälle und die psychologischen Hintergründe davon. Als studierte Psychologinnen schauen wir uns an, warum psychisch kranke Straftäter tun, was sie tun und was die psychologischen Hintergründe sind, die dahinterstehen.
Einige unserer Fälle beinhalten ziemlich viel Gewalt, sowohl physische, psychische als auch mal sexuelle, und sind oft auch sehr detailreich beschrieben. Deswegen empfehlen wir euch, auf euch und eure Emotionen zu achten und sollte es euch zu nahe gehen, den Podcast zu pausieren oder nach vorne zu spulen.
Wir haben euch gewarnt.
Ab und zu passiert es auch, dass wir in den Folgen lachen oder eine Bemerkung machen. Das ist nie respektlos gemeint, sondern liegt daran, dass wir eben sehr tief in der Materie drinstecken und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
Ich würde die heutige Folge gerne mit der Frage beginnen, die, ich meine, wir sind ja unter uns.
Wir sind unter uns.
Die wir hier im Privaten mal besprechen könnten. Und zwar auch die Frage an euch da draußen. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, einem Menschen das Leben zu nehmen? Also Maxi, hast du schon mal?
Ob ich schon mal darüber ernsthaft darüber nachgedacht habe? Ob ich schon mal ernsthaft darüber nachgedacht habe?
Ob du schon mal Gewaltfantasien hattest?
Nicht von mir ausgehend. Ich habe schon Gewaltfantasien gehabt, dass ich mir gewünscht habe, dass Menschen wirklich schlimme Sachen passieren. Aber ich will nicht, dass ich die Sachen ausführe. Sondern, dass jemand anderes das macht. Das hatte ich schon. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich noch nie ernsthaft selbst das tun wollte.
Und glaubst du, es gäbe eine Situation, in der du selber in der Lage wärst, einen Menschen zu töten?
Ja, sicherlich. Das Erste, was mir jetzt einfällt, wäre Notwehr, wenn mein Leben in Gefahr ist. Dann würde ich... Ich hoffe mal, dass ich nicht freezen würde. Ich weiß noch nicht in so einer Situation. Aber wenn mein Leben bedroht ist und jemand mich angreift mit dem Ziel, mich umzubringen, dann fände ich es schon in Ordnung, könnte ich mir vorstellen, mich so zu wehren und auch ohne Rücksicht darauf, ob die Person dann überlebt oder nicht.
Ich musste nämlich in Vorbereitung an unsere heutige Folge an einen unserer alten Professoren denken. Ich werde seinen Namen nicht sagen, aber wenn er diese Folge hört, weiß er es vielleicht noch, falls er diese Folge hört. Und zwar hat einer unserer ehemaligen Professoren eine Vorlesung begonnen mit der Frage, Gewalt ist geil, oder? Und bei der heutigen Folge, bei der Vorbereitung der heutigen Folge, musste ich an diese Frage zurückdenken, weil ich mich gut daran erinnern kann, dass damals der Großteil unserer Kommilitonen sich so ein bisschen in den Stühlen rumgedrückt hat und Gewalt, das ist auch gar nicht meins. Und ich weiß noch, dass ich damals mich gemeldet habe und ich gesagt habe, ja, stimmt. Weil Gewalt etwas ist, das prinzipiell in unserer ureigenen Natur liegt, sich dieses Bedürfnis zu haben, durch Macht Gewalt auszuüben und den eigenen Willen oder die eigenen Möglichkeiten durchzusetzen. Das ist in der heutigen Gesellschaft natürlich massiv gehemmt. Zum einen haben wir Moralvorstellungen, wir haben ein Gewissen und wir haben Angst vor Strafe, denn wir gehen im Zweifelsfall ins Gefängnis.
Wir haben eine Zivilisation.
So kann man es zusammenfassen quasi, genau. Und dennoch passieren ja auch in unserer Gesellschaft heute noch Gewaltverbrechen und dennoch haben die meisten Menschen, würde ich sogar behaupten, ich habe da neulich einen Artikel drüber gelesen, die meisten Menschen Gewaltfantasien ab und zu.
Mhm.
Und ich kann euch beruhigen, das ist vollkommen normal. Es ist vollkommen normal, wie du ab und zu denken, oh, ich hoffe, dir passiert was Schlimmes. Das ist normal. Es ist, ich gebe es zu, ich habe in meiner Vergangenheit, ich habe in meinem Leben auch schon Momente gehabt, in denen ich solche Gewaltfantasien hatte. Und tatsächlich auch von mir ausgehend hatte. Ich habe sie nie in die Tat umgesetzt, aber es gab Momente, in denen ich dachte, ich würde gerade gerne.
Mhm.
Aber natürlich, aufgrund einer Mischung von Angst vor Strafe, Gewissen und ja irgendwie auch Schuldgefühlen, von denen ich wusste, dass sie kommen würden, wenn ich dem nachgebe, habe ich es natürlich nicht gemacht. Und ich würde mich heute in dieser Folge gerne mit der Frage beschäftigen, warum sich trotzdem manche Menschen dazu entscheiden, gewalttätige Straftaten zu begehen, ihre Aggressionen rauszulassen und sich vielleicht sogar denken, ich glaube, ich werde Serienmörder. Und deswegen möchte ich die heutige Folge dafür nutzen, um in Zusammenhang mit dem heutigen Fall darüber zu sprechen, warum manche Menschen sich trotzdem für Aggression und für Mord entscheiden. Und zwar nicht aus Affekt und auch nicht aus einer Emotion heraus, sondern berechnend und absichtlich. Also im Grunde, warum manche Menschen eines Morgens aufwachen, einige wenige zum Glück nur, und sich denken, ich glaube, ich werde Serienmörder. Bevor wir jetzt in den Fall starten, müssen wir an dieser Stelle eine Triggerwarnung aussprechen für sexualisierte Gewalt und für Mord. Und tatsächlich auch für Gewalt an Tieren. Darüber hinaus möchten wir auch eine Triggerwarnung aussprechen für den Bereich von Hate Crime, weil es hier um bewusste Straftaten an der LGBTQ-Community geht. Also an dieser Stelle, passt bitte auf euch auf. März 1993, Old Brompton Road, London. Dank der hell erleuchteten Straßen der Londoner Innenstadt ist das imposante Backsteingebäude der Nummer 261 mit seinen schneeweißen Stuckelementen an der Außenfassade trotz der späten Stunde gut zu erkennen. Der international bekannte Pub Colhern Arms im Stadtteil Earl's Court ist auch an diesem Montag brechend voll. Laute Disco-Musik, Gelächter und der Geruch von Alkohol und Rauch drängen sich durch die Ladentür auf die Straße. Trotz der niedrigen Temperaturen von gerade einmal 5 Grad Celsius stehen zahlreiche Menschen vor der Eingangstür und warten darauf, den legendären Pub zu betreten. Als Leather Gay Bar mit internationalem Renommee, in der bereits Größen wie Freddie Mercury oder Anthony Perkins die Nächte durchfeierten, hat das Colhern einen berüchtigten Ruf als eine der ältesten schwulen Bars in London. Der Dresscode ist wie an jedem Abend simpel. Die meisten Männer erscheinen hier in Lederkleidung. Hemden, Chaps, Korsetts, Halsbänder, große Schlüsselanhänger. Erlaubt ist alles, was gefällt. Als nonverbales Kommunikationsmittel dienen Tücher in verschiedenen Farben und an verschiedenen Orten der Outfits drapiert. So tragen Männer, die beim Sex dominieren wollen, ein Tuch in der linken hinteren Gesäßtasche. Männer, die beim Sex eher devot veranlagt sind, tragen das Tuch auf der rechten Seite. Auch an diesem Abend bewegen sich zahlreiche Männer mit eindeutigen Signalen durch die urige, dunkel gestrichene Kneipe. Sie können sich ihrer Anonymität sicher sein, denn die Scheiben des Ladens sind zugeklebt und der Innenraum ist, wie in den meisten guten Bars, nur spärlich beleuchtet. Auch Peter ist an diesem Abend im Colhern auf der Suche nach etwas Spaß. Lachend dreht sich der junge Mann mit den dunklen Haaren und dem kurzgeschnittenen Bart von der Bar um und will einen Schluck von seinem Drink nehmen, als er unvermittelt in einen anderen jungen Mann hineinläuft. Mit einem Ruck schwappt ein Großteil seines neu erstandenen Getränks auf die Lederjacke seines Gegenübers. Einem großen, breitschultrigen Mann mit braunen, blitzenden Augen, glatt rasiertem Kinn und ersten Geheimratsecken, der sich ihm als Colin vorstellt. Wieder und wieder entschuldigt sich Peter für die Unannehmlichkeiten und die beschmutzte Jacke. Und so kommen die beiden ins Gespräch. Schnell stellt sich heraus, dass sie dasselbe voneinander wollen. Und sie beschließen, sich in Peters Wohnung in Battersea zurückzuziehen. Kurze Zeit später betreten die beiden gemeinsam das Schlafzimmer und lassen sich auf das Bett aus hellbraunem Holz fallen. Am nächsten Morgen klingelt bei einem Journalisten der Boulevardzeitung The Sun das Telefon. Der Mann am anderen Ende der Leitung behauptet, er habe 2 Hunde gehört, die in einer Wohnung eingesperrt seien. Auf die entgeisterte Rückfrage des Journalisten, warum das eine Geschichte für die Sun sei, erklärt der Anrufer, er habe den dazugehörigen Besitzer getötet. Dieser sei schwul gewesen und habe Interesse an perversem Sex gehabt. Es sei der Neujahrswunsch des Anrufers gewesen, einen Homosexuellen zu töten, und er habe die Leiche hübsch hergerichtet. Sowas gefalle dem Journalisten doch sicherlich. Dann legt der Anrufer auf. Völlig entgeistert meldet der Reporter den Vorfall der Polizei. Kurze Zeit später brechen Beamte die Wohnungstür der gemeldeten Adresse auf. Auf dem Bett liegt die nackte Leiche von Peter Williams. Seine Hände sind gefesselt und auf seinem Körper sind zahlreiche Spuren von heftigen Schlägen mit einem Gürtel und einer Hundeleine zu sehen. Er wurde offensichtlich erdrosselt, doch es ist keine Tatwaffe zu sehen, kein Seil, keine Schnur, keine Strumpfhose, nichts. In seinem Mund stecken Kondome, sogar in seine Nasenlöcher wurden die Gummipräservative gesteckt. Sein Schamhaar ist versenkt. Direkt neben seiner Leiche liegen zwei Teddybären, auf eine verstörende Art und Weise übereinander drapiert, als würden sie sich gegenseitig oral befriedigen. In der gesamten Wohnung sind die Oberflächen abgewischt. Es gibt keine DNA, keine Fingerabdrücke, keine Spur von einem Täter. Sofort beginnt die Polizei damit, das Umfeld des Opfers auf Hinweise zu untersuchen und nimmt auch die Schwulenszene in London unter die Lupe. Doch so oft die Beamten auch nachfragen, sie stoßen immer wieder auf Schweigen. Die Justiz ist zu dieser Zeit bekannt dafür, viele Razzien in der Szene durchzuführen. Es ist von institutioneller Homophobie die Rede. Harter SM-Sex ist von der britischen Regierung unter Strafe gestellt. Jeder, der etwas gesehen hat, würde sich also selbst belasten. Wochenlang dauern die Ermittlungen an. Außer einer Bargeldauszahlung über 2000 Pfund vom Konto des Opfers gibt es keine Hinweise. Der Mann, der bei der Sun angerufen hat, bleibt unerkannt. Niemand kann verhindern, dass der Täter erneut zuschlägt. Freitagabend, 28. Mai 1993. Mit einem Rucksack über der Schulter betritt Colin das Colhern Arms. Laut wummert die Musik aus der Jukebox. Es ist so voll an diesem Abend, dass es kaum ein Durchkommen zur Theke gibt. Ausgelassen feiert die Londoner Szene. Mit prüfendem Blick sieht sich der junge Mann um und sein Blick bleibt an einem anderen Mann hängen. Er hat dunkles, volles Haar, 3-Tage-Bart und große braune Augen, die ihn selbst in diesem schwach beleuchteten Raum intensiv ansehen. Im rechten Ohrläppchen steckt ein kleiner Ohrring. Christopher Davis ist Bibliothekar, 37 Jahre alt und auf der Suche nach einer aufregenden Nacht. Es dauert nur wenige Minuten, bis die beiden in ein Gespräch verwickelt sind. Kurz darauf sind sie schon auf dem Weg in Davis' Wohnung. Im flackernden Licht des Fernsehers essen die beiden gemeinsam, während sie sich einen SM-Film ansehen. Dann fordert Colin Christopher auf, sich bereit zu machen. Davis zieht einen Lederharnisch an und legt sich bäuchlings aufs Bett. Colin fesselt ihn mit Handschellen an Händen und Füßen. Dann fragt er nach der PIN zu seinem Bankkonto. Wenn er überleben wolle, müsse er ihm diese nun sagen. Panisch und völlig überrumpelt sagt Davis ihm seinen PIN-Code. 6222. Doch Colin glaubt ihm nicht. Niemand hat einen PIN mit 3 identischen Zahlen hintereinander. Also holt er ein Feuerzeug aus seinem Rucksack und hält es dem gefesselten Mann unter den Hodensack. Es ist dieser Moment, in dem Christopher Davis Martyrium beginnt. Ein Martyrium, das mit seinem Tod beendet wird. Im Morgengrauen verlässt Colin die Wohnung, hebt 200 Pfund von Davis Konto ab und verschwindet wie ein Gespenst in den Londoner Straßen. In Christophers Wohnung finden die Beamten nichts. Keine Fingerabdrücke, keine DNA, keine Spuren einer zweiten Person. Nur wenige Tage später ist Colin wieder im Colhern. Er lauert auf seine nächste Gelegenheit, als er von Perry Baker angesprochen wird. Perry ist ein unauffälliger amerikanischer Geschäftsmann auf der Suche nach diskretem Spaß. Colin begleitet ihn in seine Wohnung im angesagten Kensington. Baker will sich eigentlich nicht fesseln lassen, doch als Colin ihm sagt, er könne ohne nicht, stimmt er widerwillig zu. Es dauert nur Minuten, bis auch Perry nackt und gefesselt mit einer Schlinge um den Hals auf dem Bett liegt und ihm seine PIN verrät. Dann sagt Colin ihm, er solle versuchen zu schlafen. Es werde eine lange Nacht für ihn. Als Perry schließlich eingeschlafen ist, zieht Colin die Schlinge zu. Er erdrosselt den Mann, bevor dieser überhaupt richtig wach wird. Bevor Colin die Kensingtoner Wohnung verlässt, muss er noch seine Spuren verwischen. Er nimmt sein Weinglas, die Essensreste und alle anderen Gegenstände, die er berührt hat, mit. Dann wischt er in der ganzen Wohnung alle Oberflächen ab, die er berührt hat. Bloß keine Spuren hinterlassen. Die Tatwaffe steckt er ein und wirft sie zusammen mit den mitgenommenen Gegenständen in die Themse und während einer Zugfahrt aus dem Fenster. Seine Methoden sind perfekt. Niemand wird ihn überführen. Doch eines stört den jungen Mann dennoch gewaltig. Er ist bereits bei Opfer Nummer 3 angekommen und immer noch berichten die Medien nicht über ihn. Ihn, den Serienmörder. Währenddessen ist die Polizei dem Täter bei keinem der 3 Morde auch nur einen Schritt näher gekommen. In den unterschiedlichen Londoner Stadtteilen werden die Fälle von verschiedenen Einheiten behandelt. So hat bis zu diesem Zeitpunkt niemand auch nur eine Idee davon, dass es sich bei den 3 Morden um einen und denselben Täter handeln könnte. Nur 3 Tage nach dem Mord an Perry Baker, am 7. Juni 1993, ist Colin wieder im Colhern Arms. Er spürt, wie sich sein Drang verselbstständigt, spürt, wie das Verlangen immer größer und stärker wird, wie es immer früher kommt. Am 8. Juni 1993 entdeckt die Polizei dann einen weiteren toten Mann in seiner Wohnung. Andrew Curtis. Der junge Mann liegt nackt auf dem Bett. Auch er ist an Händen und Füßen gefesselt und erdrosselt worden. Doch ansonsten gleicht der Tatort keinem der anderen. Der Täter hat Teile der Haut des Opfers versengt. Auf der Brust des Toten liegt seine erhängte Katze. Über den Penis des Opfers ist ein Kondom gestülpt und es steckt im Maul seiner Katze. Über den Schwanz der Katze ist ebenfalls ein Kondom gezogen und er steckt im Mund von Andrew Curtis. Es ist dieser Mord, der die Polizisten endlich die Parallelen zum Fall Peter Williams erkennen lässt. Dieser Mord, bei dem es endlich eine Spur in der Wohnung gibt. Am Fensterrahmen eines Zimmers findet die Spurensicherung den Fingerabdruck einer unbekannten Person. Zu diesem Zeitpunkt gibt es jedoch noch kein digitales Archiv, keine Möglichkeit, um den Fingerabdruck zu überprüfen. Der Polizei bleibt nur übrig, Verdächtige auszumachen und deren Fingerabdrücke abzugleichen. Noch bevor die Beamten damit begonnen haben, meldet sich der Täter jedoch selbst bei ihnen. Es ist der 12. Juni, als im Police Department das Telefon klingelt. Der Mann am Ende der Leitung fragt, warum die Ermittlungen im Fall Peter Williams so lange andauern. Zähle der Tod eines schwulen Mannes etwa nicht? Dann behauptet der Mann, er habe Peter Williams, Andrew Curtis, Perry Baker und Christopher Davis getötet. Zum Beweis beschreibt er den Beamten genau, wie er die Katze bei Curtis drapiert hat. Dann sagt er, man müsse ihn stoppen, sonst werde er weitere Menschen ermorden. Als einer der Beamten ihn fragt, warum er diese Morde begeht, antwortet Colin, ich habe einige Bücher über Serienkiller gelesen. Wissen Sie, ich habe mich einfach gefragt, ob man das tun und dann damit davonkommen könnte. Der Beamte fragt nach seinem konkreten Ziel, doch der Anrufer bleibt dabei. Einfach mal sehen, ob man damit durchkommt. Dann legt er auf. Nur einen Tag später ruft er erneut an. Bei einem Wohnungsbrand liege eine weitere Leiche. Er habe gelesen, dass das FBI Mörder nach mehr als 4 Opfern als Serienkiller kategorisiert. Das habe er ja nun erreicht. Vielleicht höre er auf. Einige Tage später wird Emmanuel Saliba tot und nackt auf seinem Bett gefesselt in seiner Wohnung gefunden. Neben ihm liegt ein Haufen Kleider mit Brandspuren. Eine missglückte Brandstiftung. Der dritte Mord innerhalb von nur einer Woche erhöht den Druck auf die Polizei massiv. In einer Pressekonferenz wird veröffentlicht, dass ein Serienmörder umgeht. Jemand, der schwulen Männern nachstellt und sie tötet. Panik ergreift die LGBTQ-Szene. Die Pride Parade steht kurz vor der Tür. Mit großem Aufwand verteilt die Polizei Flyer und versucht verzweifelt, irgendeinen Hinweis zu erhalten. Schließlich meldet sich ein Mann bei ihnen. Er will Emmanuel Saliba in der Mordnacht mit einem anderen Mann in der U-Bahn gesehen haben. Nicht nur das. Er kann den Mann, der mit Saliba unterwegs war, sogar beschreiben. 30 bis 40 Jahre alt, groß, rasiert, dickliches Gesicht. braune Haare, verfärbte Zähne. Die Ermittler überprüfen die Haltestellen und die Videoaufnahmen der U-Bahn-Stationen und werden schließlich fündig. Auf einer der Überwachungskameras können sie den Mann eindeutig sehen. Das Phantombild des Verdächtigen wird nur Stunden später in den Medien veröffentlicht. Sie nennen ihn den Gay Slayer. Ende Juli kontaktiert Colin dann einen Anwalt. Er sei zwar der Mann, mit dem Emanuel gesehen worden sei, habe diesen aber nicht getötet. Er wolle der Polizei eine eidesstaatliche Erklärung geben. Colin gibt zu Protokoll, er sei zwar mit zu Emanuel gefahren, dort habe aber ein anderer Mann die Tür aufgemacht. Das sei ihm zu gefährlich gewesen und er sei wieder gegangen. Er ist sich sicher, dass die Polizei keine Beweise haben. Was er jedoch nicht weiß, ist, dass einer der Beamten, der ihn von zu Hause abholt, um ihn zum Verhör aufs Revier zu bringen, derjenige ist, der seine Anrufe entgegengenommen hat. Als er den jungen Mann sprechen hört, erkennt er dessen Stimme sofort wieder. Die Beamten nehmen ihn fest, doch Colin Ireland, wie er mit vollem Namen heißt, weist jede Schuld von sich. Die Beamten glauben, ihn aus seinem Schweigen locken zu können, wenn sie ihn beschuldigen, lediglich 2 Morde begangen zu haben. Er sei ein zweifacher Mörder, das sei nicht so schlimm wie Serienmord. Werde in ein paar Jahren wieder vergessen sein, aber dennoch müsste man nun darüber sprechen. Nur wenige Tage später gesteht Ireland alle 5 Morde an den Männern. Detailliert, unemotional und sachlich beschreibt er, wie er die Opfer fesselte, folterte, seine Spuren verwischte. Stolz erzählt er von den Büchern über Serienmörder und Profiler, die er gelesen hat, von Fernsehsendungen, aus denen er sein Handwerk gelernt habe. Als die Beamten ihn fragen, warum er die Leichen und Tatorte so inszeniert habe, lacht Ireland. Er habe wissen wollen, wie die Ermittler darauf reagieren. Am 20. Dezember wird Colin Ireland im Old Bailey zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Richter bezeichnen ihn als außerordentlich beängstigenden und gefährlichen Mann. Der psychologische Sachverständige Mike Berry fasst es etwas weniger rühmlich zusammen. Ireland ist ein Niemand, der ein Jemand sein wollte.
Ich war nicht darauf vorbereitet, heute so einen verstörenden Fall zu hören. Irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie war ich auf was Softeres vorbereitet. Sorry, dass ich jetzt schon wieder damit anfange, aber wie kam er da drauf? Also, er hat ja gesagt, er wollte einfach mal sehen, wie die Polizei darauf reagiert. Aber wie er vor allem das mit dieser Katze drapiert hat, fand ich ja so verstörend.
Tatsächlich war, das war der Fall an Andrew Curtis. Ich muss dazu übrigens sagen, dass die Nachnamen natürlich alle nicht veröffentlicht wurden und ich mir deswegen einfach Nachnamen ausgedacht habe. Aber tatsächlich war es so, dass er hat ja bei all seinen Opfern immer nach der PIN gefragt, um dann deren Konto leer zu räumen oder zumindest Geld abzuheben. Und Andrew Curtis war der Einzige, der ihm seine PIN nicht verraten hat. Und daraufhin hat er ihn trotzdem umgebracht und hat dann seine Wohnung durchwühlt und hat gesucht nach der PIN. Und er hat die PIN nicht gefunden, aber einen Diagnose- und Arztbericht mit einem positiven HIV-Test. Und daraufhin hat es er später zu Protokoll gegeben, ist er komplett ausgeflippt, weil er gesagt hat, dass Andrew ihn nicht gewarnt hat, dass er ihm nicht gesagt hat, dass er AIDS hatte bzw. HIV-positiv war. Und dass er richtig, richtig wütend auf ihn geworden ist. Und er meinte, das war das einzige Opfer, bei dem er wütend war. Weil er gesagt hat, hätte er tatsächlich vorgehabt, mit ihm zu schlafen, wäre er das Risiko eingegangen, selber sich mit HIV anzustecken. Und Andrew hat es ihm gar nicht erzählt. Also wollte er quasi seine Wut rauslassen. Und deswegen waren bei ihm die Verletzungen krasser. Und deswegen hat er auch seine Katze getötet. Und weil bei dem ersten Opfer hat er die Hunde ja zum Beispiel leben lassen. Und da hat er wohl einfach versucht, ihn, er hat später gesagt, er wollte, dass er selbst im Tod keine Würde hat.
Lieb ich ja so eine Doppelmoral, weißt du? Wütend werden, weil der Typ ihm nicht gesagt hat, dass er HIV-positiv ist. Aber Leute killen und das ist dann in Ordnung.
Ja, vor allen Dingen, er hat ihn ja selber in eine Situation gelockt, in der er vorhatte, ihn umzubringen und ist dann aber der Meinung, dass er, also
dann ist aber er der Meinung, er sollte aber korrekt behandelt werden und gewarnt vor eventuellen Risiken, die er mit diesen Menschen eingeht, wenn er ihn mitnimmt, um ihn zu töten.
Genau.
Ja, merkst du selbst.
Also ich fand tatsächlich, deswegen fand ich auch diese Sache mit der Katze so verstörend, weil ich mir dachte, dieses mit den Kondomen hat so krass, also war für mich irgendwie auch so ein unterschwelliges HIV-Zeichen.
Ja.
Also so safer Sex und so, dass man halt aufpasst. Und Kondome sind ja die einzige Möglichkeit, um, also ich glaube, mittlerweile gibt es Medikamente, aber damals waren sie die einzige Möglichkeit, um vor einer Ansteckung zu schützen. Mhm. Und ich glaube, deswegen war es irgendwie auch so ein Zeichen, dieses mit seiner Katze und seinem Penis. Wobei er irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie hatte Ireland so eine merkwürdige Obsession mit Kondomen, habe ich das Gefühl, weil bei seinen Opfern Kondome einfach in alle möglichen Körperöffnungen gesteckt wurden.
Ja, eben, weil beim ersten war es ja auch in der Nase oder sowas.
Ja.
Und also es ist ja irgendwie schon seltsam, irgendwie, dass da überall Kondome zu finden waren.
Vor allen Dingen jetzt mal, das ist vielleicht ein bisschen unempathisch, aber es ist ja schon ein Aufwand, ein so großes Gummiding wie ein Kondom in ein Nasenloch zu kriegen.
Ja.
Also weißt du, was ich meine? Der Aufwand, der investiert wird, um das so zu inszenieren. Und er selber hat halt bei der Polizei immer gesagt, er hat das gemacht, weil alle Serienmörder das machen und weil er wollte, dass es so ein bisschen, dass die Polizei was zum Nachdenken hat. Und er hat sich quasi als den tragischen Anti-Helden der Londoner Innenstadt betrachtet, der von der Polizei dann gejagt wird und so eine super faszinierende, mysteriöse Handschrift hat quasi.
Mhm. Also ich muss sagen, so mysteriös fand ich ihn nicht in dem Fall.
Ich muss auch gestehen irgendwie, dass ich fand es in Summe auch einfach sehr, ich weiß nicht, ich finde diese Zusammenfassung vom forensischen Sachverständigen, ja, psychologischen Sachverständigen irgendwie ganz gut. Er war ein Niemand, der versucht hat, ein Jemand zu sein.
Ich frage mich, ob er das gehört hat, ob er das weiß.
Hat er, das wurde vor Gericht gesagt.
Ach, irgendwie gibt mir das ein bisschen Genugtuung.
Was ich total schade und total traurig finde und gleichzeitig super spannend, ist, dass Colin Ireland nicht der erste Serienmörder ist, der im Colherne Arms seine Opfer gesucht hat.
War das denn, ich weiß ja nicht, wie es 93 war ich auch noch nicht mal auf der Welt. ich weiß nicht, wie viele Clubs oder Bars in der Szene gab es denn zu der Zeit?
Also London war gerade zu dem, von dem, was ich gelesen habe, war London gerade dabei, die Szene quasi breiter zu entwickeln und größer zu entwickeln. Und das Colherne Arms war schon eher ein spezifischerer Club, weil es halt so eine Leatherbar war, wo halt Leute in komplett Ledermontur hingegangen sind und die auch bekannt war für Leute, also dass da Publikum hingeht, das eben sehr in diese SM-Richtung geht. Und deswegen war allein der komplette Club war eigentlich schon eine Grauzone, weil das in zu der Zeit einfach illegal war, diese Art von Sex zu haben. Aber prinzipiell war die Szene in London am Wachsen, gleichzeitig aber sehr stark verfolgt durch viele Razzien, viele Übergriffe zwischen Polizei und Homosexuellen, also der in Summe LGBTQ-Community, die damals ja in der Wahrnehmung eher die homosexuellen Community war. Es gab damals schon viel Konflikte und so, aber die Szene war schon da, die war präsent. Und das Colherne war halt der älteste Club in London überhaupt oder die älteste Bar überhaupt.
Also die bekannteste auch?
Die bekannteste und die älteste, also legendär. Ich meine, wie gesagt, da haben Leute gefeiert wie Freddie Mercury.
Aber vielleicht war das auch der Grund, warum gerade Colin sich das ausgesucht hat.
Colin war nicht der Erste. Er hat sich das ausgesucht, weil Dennis Nielsen seine Opfer auch in dieser Bar ausgewählt hat. Und er hat Bücher von ihm gelesen und Berichte. Und Dennis Nielsen war quasi sein Vorbild. Und nach Dennis Nielsen war Michael Lupo in dieser Bar und hat dort seine Opfer gesucht. Und als Letzter dann Colin Ireland. Und von dieser sehr rufschädigenden Geschichte hat sich das Coleheron Arms leider auch nicht mehr richtig erholt und wurde dann ein paar Jahre nach diesen Geschehnissen verkauft. Und man hat 2-3 Mal versucht, den Laden irgendwie wieder hochzukriegen. Aber die Tatsache, dass da einfach 3-mal hintereinander später gefasste Serienmörder ihre Opfer ausgesucht haben, hat einfach dazu geführt, dass es so einen krassen Image-Schaden gab, dass sich der Laden eben, war durch.
Wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, so, weil also, wenn ich mir so vorstelle, ich möchte feiern gehen und möchte irgendwie Leute kennenlernen, dann, und da gibt es einen Club, wo schon 3 Serienmörder ihre Opfer rausgesucht haben, dann weiß ich auch nicht, ob ich da gerade hingehen würde.
Ja.
Ja, also kann ich auch nachvollziehen, dass das nicht mehr zu retten war. Voll schade eigentlich. Es hört sich an wie ein cooler Laden.
Total schade.
Wissen wir denn irgendwas über Collins Vergangenheit?
Ja. Wissen tatsächlich, wie er aufgewachsen ist. Und zwar ist er im Grunde ein Kind von Zurückweisung, wenn man so will. Wer hätte es anders gedacht? Und zwar ist es tatsächlich so, seine Mutter ist, als sie mit ihm schwanger ist, 16/17 Jahre alt, also sehr jung. Selbst für die damalige Zeit sehr jung. Und sein Vater verlässt seine Mutter schon, bevor er geboren wird, weil die beiden nicht verheiratet sind und er will das Kind nicht. Und sie sagt, ich will das Kind trotzdem bekommen und daraufhin trennt er sich von ihr. Seine Mutter ist 17, als sie ihn bekommt und versucht quasi von Anfang an, alle möglichen Jobs anzunehmen, um irgendwie sich selbst und ihren Sohn durchzukriegen. Also sie ist erst 2 Jahre noch, wohnt sie bei ihren Eltern. Und dann zieht sie mit ihrem Sohn aus und versucht eben wirklich ihr Leben selber auf die Beine zu stellen, macht jeden Job, den sie finden kann, ist wohl auch ziemlich tough, also weint vor ihrem Sohn nicht, sagt ihm immer, wir kriegen das hin, wir schaffen das, ich bin da. Und es klappt aber nicht so richtig, also zwischenzeitlich leben sie tatsächlich sogar in einem Obdachlosenheim. Eine Erinnerung, die für Colin übrigens sehr prägend ist, weil er später davon berichtet, dass das eine der entwürdigendsten Situationen seines Lebens war und dass er nie vergessen wird, wie seine Mutter geweint hat, als sie in dieses Obdachlosenheim gegangen sind. Und er hat seine Mutter noch nie weinen sehen. Und dann ziehen sie innerhalb von nur 6 Jahren insgesamt 9-mal um und er muss jedes Mal Schule und Kindergarten wechseln. Er ist also immer der Außenseiter, er ist immer der Neue und er hat O-Beine und dann wird er leider auch noch dafür gemobbt. Und er berichtet selber, dass er eine Abneigung gegen Menschen irgendwann entwickelt, dass er also im Grunde kein Vertrauen fasst, im Gegenteil, sondern eigentlich lieber alleine ist und versucht daher irgendwann auch gar nicht mehr Freundschaften aufzubauen, weil er die Erfahrung gemacht hat, dass wenn er sich mit Menschen umgibt, er ohnehin ausgegrenzt und ausgelacht wird. Mit 16 beginnt er dann das erste Mal zu klauen, also früher ist nichts berichtet. Ich könnte mir vorstellen, dass es schon früher zu irgendeiner Form von Straftaten oder auffälligem Verhalten gab. Aber ganz offensichtlich, also offensichtlich in Anführungszeichen laut den Akten, beginnt er mit 16 zu klauen. Mit 17 bekommt er die erste Jugendstrafe für den Einbruch in ein Haus. Und man sieht so eine richtige Reise quasi. Seine Verbrechen werden immer schwerer. Sie fangen an mit leichtem Diebstahl. Irgendwann kommt Einbruch dazu, Sachbeschädigung, Körperverletzung, mehrere Schlägereien, Autodiebstahl. Also es wird quasi immer krasser. Und dann meldet er sich bei der Fremdenlegion und versucht quasi einen neuen Lebensweg einzuschlagen, wird von denen aber abgelehnt und sucht sich dann selber alle möglichen Nebenjobs. Erstmal Koch, mal ist er Türsteher in einer Schwulenbar interessanterweise und lernt dadurch auch alle, wie er später sagt, Kommunikationsarten, Gesprächsthemen, Verhaltensweisen, unausgesprochenen Regeln und arbeitet zwischendurch sogar bei der Feuerwehr. Und in seiner Freizeit interessiert er sich total viel für so Survival-Sachen, also selber Feuer machen, Bären sammeln, im Freien
zurechtkommen. Seven vs. Wild.
Genau, im Grunde so ein bisschen Seven vs. Wild. Und er macht das mit anderen Leuten zusammen. Das Peinliche ist aber, dass die anderen ihn immer wieder beobachten, wie er an den Wochenenden aus dem Camp abhaut, wenn die eine längere Zeit irgendwo campen und so Survival machen. Und dann in die Stadt fährt, um sich ein krosses Hähnchen zu kaufen, weil er Hunger hat. Und er es halt eben nicht schafft, in der Wildnis nur mit Bären zu überleben und selber zu jagen. Mhm. Und so nennen sie ihn irgendwann Chicken Colin. Ja, also
ich finde es ein bisschen lustig. Aber ja,
er versucht da quasi so der große Survival-Held zu sein. Und es gelingt ihm auch da nicht. Und er bekommt eben auch da nicht die Anerkennung, die er haben will. nachvollziehbar. Ich meine, wenn du Survival-Boy bist und sagst, du willst es, du machst es unbedingt und dann holst du den Chicken, sagen die anderen natürlich, jo, bist du nicht.
Ja, nachvollziehbar.
Dann lernt er eine querschnittsgelähmte Ex-Sportlerin kennen. Die beiden heiraten, sie hat schon eine Tochter aus einer Beziehung davor und er kümmert sich ganz viel um sie, macht mit ihr zusammen Hausaufgaben. Die beiden ziehen zusammen. Er wird quasi in der Nachbarschaft bekannt als der friedliche Riese quasi, wird so sein Spitzname, weil er sehr, sehr groß ist und sehr breit. Und die Ehe zerbricht dann aber nach 6 Jahren, weil er eben nicht so ein friedlicher Riese ist, sondern seiner Frau gegenüber regelmäßige aggressive Anfälle hat und trotzdem noch regelmäßig im Gefängnis landet, weil er weiterhin straffällig bleibt. Und seine Frau hat irgendwann die Schnauze voll davon und trennt sich von ihm. Dann heiratet er erneut. Die Ehe ist allerdings schon nach 4 Monaten vorbei und er klaut der Frau ihr Geld, das Auto und haut einfach ab. Nimmt sich quasi alles mit und versucht es dann 1991 in Essex, östlich von London, nochmal. Und sucht sich da eben eine Wohnung und findet da einen Job, der ihm richtig viel Spaß macht, in dem er gut ist. Seine Kollegen mögen ihn, sein Chef mag ihn. Da ist es gut, dass er so leidenschaftlich ist und dabei ist. Und ja, es scheint so ein bisschen, als hätte er jetzt endlich den Punkt gefunden in seinem Leben, in dem es irgendwie stabiler wird. Und dann erheben seine Kollegen aber Vorwürfe, weil er sie angeblich sexuell belästigt hat. Also sowohl Frauen als auch Männer. Und sein Chef sagt, er hält es für einen Komplott, für eine Verschwörung gegen ihn und hält zu ihm und sagt, ich glaube den anderen nicht, ich glaube, du hast gar nichts gemacht. Und Colin selber hat aber die Schnauze voll, hat da keine Lust drauf, ist total enttäuscht und wütend und kündigt seinen Job. Und das ist das Jahr, in dem er an Silvester beschließt, dass er Serienmörder wird. Sein Neujahrsvorsatz an Silvester, das er alleine verbringt, ist: Dieses Jahr werde ich Serienmörder und mir damit quasi alle Anerkennung holen, die mir zusteht und mich, das vermute ich zumindest, rächen für all die Ungerechtigkeit. Und dieses Jahr werde ich was Großes machen. Und fällt dann eben diese rationale Entscheidung und recherchiert, guckt sich alle möglichen Dokumentationen an, liest Bücher und recherchiert eben auch, was das FBI sagt, wie viele Menschen man töten muss, um Serienmörder zu sein. Und er stellt fest, die magische Zahl zum damaligen Zeitpunkt ist 5. Also ist sein Ansinnen, ich töte mindestens 5 Menschen und gehe in die Geschichte ein.
Das hat allerdings ja nicht ganz so gut funktioniert, weil ich habe bis heute noch nie was von Colin Ireland gehört.
Ja, also zum Ted Bundy hat er es nicht geschafft.
Nee, wirklich nicht. Also das hat er sich wahrscheinlich so vorgestellt.
Was ich total verstörend finde, ist, dass er, bevor er verurteilt wird, er wird ja am 20. Dezember dann verurteilt, ziemlich genau ein Jahr, nachdem er sich vorgenommen hat, Serienmörder zu werden.
Mhm.
Und er schreibt eine Weihnachtskarte Anfang Dezember an seine Freunde und seine Familie mit den Worten, guckt am 20. Dezember die Nachrichten, frohe Weihnachten.
Das ist natürlich was, was du vor allem so... Ich stelle mir gerade so die Mutter vor, die von ihrem Sohn so eine Karte bekommt und dann so Merry Christmas sieht, dass ihr Sohn 5 Leute umgebracht hat.
Ja.
Was mich ja so ein bisschen, wo ich jetzt gerade so ein bisschen hängen geblieben bin, ist die Frage nach der Beziehung zu seiner Mutter, weil die hat sich jetzt für mich angehört, wie, so wie du sie beschrieben hast, schon wie eine, die sich um ihr Kind kümmert und die da ist und auch eine stabile Bezugsperson ist, auch wenn alles außenrum zusammenbricht, dass sie trotzdem konstant ja da war und auch wenn sie jetzt nicht vor ihm geheult hat, aber zumindest ja ihm so ein Gefühl von Sicherheit vermitteln konnte. So hat sich das für mich angehört.
Also man weiß tatsächlich nichts darüber. Er selber redet nicht über seine Mutter und sie taucht in den Verhandlungen und Berichten auch nicht auf. Also ich weiß nicht, wie eng das Verhältnis tatsächlich ist.
Weil, ich meine, gerade so Mutter-Sohn-Verhältnisse waren jetzt ja noch nicht so selten immer wieder mit in diesen multifaktoriell bedingten Gründen mit drin als auch Ursachen aufgefasst, dass da so schwierige Mutter-Sohn-Beziehungen auch unglückliche Entwicklungen begünstigen konnten, sag ich mal.
Ja, auf jeden Fall. Und das habe ich halt auch vermutet. Und was ich dazu gefunden habe, was ich persönlich ganz interessant fand, war, dass man in unterschiedlichen Studien und Theorien, also Moment, dazu muss man vorher sagen, dass bis heute nicht ganz klar ist, ob Colin überhaupt homosexuell ist. Also es ist nicht klar, ob er überhaupt eine homosexuelle Neigung hat oder ob er die jemals eine homosexuelle Beziehung hatte und ob die Ehen, die er hatte, Scheinehen waren quasi oder ob sie tatsächlich ob tatsächlich da tatsächlich was passiert ist oder ob er vielleicht bisexuell ist, kann ja auch sein. Und man weiß bis heute eben nicht, ob er die Männer getötet hat, weil sie einfach leicht zu kriegen waren und sie waren das einfachste Ziel. Also ob er gesagt hat, ich töte einen Homosexuellen, weil zu dem Zeitpunkt die LGBTQ-Szene und die insbesondere die Schwulen-Szene eben überhaupt nicht mit der Polizei kooperiert hat. Und er deswegen ziemlich sicher sein konnte, dass es lange dauert, bis da überhaupt mal was auffällt und dass die Polizei das nicht so gut ermitteln wird wie bei einem, keine Ahnung, weißen, heterosexuellen Vater von zwei Kindern, der in der Bank arbeitet oder so. Um jetzt mal das andere, also ein Extrembeispiel zu geben. Oder ob er sich diese Opfer ausgesucht hat, weil er quasi mit jedem getöteten Homosexuellen den homosexuellen Teil in sich selbst getötet hat.
Mhm.
Also es ist nicht mal sicher, ob er Homosexuelle hasst, ob er Homosexualität hasst, ob er selber homosexuell ist.
Ob er sich hasst.
Ob er sich selbst hasst oder ob er diese Männer einfach nur ausgewählt hat, weil sie die einfachsten Opfer waren. Das ist total im Dunkeln geblieben. Und deswegen konnte ich nur so allgemein quasi mir Gedanken dazu machen. Und ich fand es aber schon irgendwie auffällig, dass seine Mutter mit 17 einen Job nach dem anderen hat und irgendwie versucht, die beiden durchzubringen. Und ich weiß nicht, ich bin ja nicht in der damaligen Zeit aufgewachsen, aber wenn ich mit 17 ein Kind bekommen hätte, weiß ich nicht, ob ich von zu Hause abgehauen wäre, obwohl meine Eltern gesagt haben, hey, ist es okay, wenn du hier bleibst, nur um zu beweisen, dass sie hätte bleiben können.
Oh.
Also meines Wissens nach hätte sie bleiben können, aber sie ist gegangen,
mhm.
weil sie es unbedingt alleine schaffen wollte.
Hm.
Und ich könnte mir halt vorstellen, also dass er ja im Grunde sein ganzes Leben lang immer wieder zurückgewiesen wurde. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass seine Mutter viel gearbeitet haben muss, um zu versuchen, ihn überhaupt durchzubringen, kann man halt davon ausgehen, dass er möglicherweise eine sehr unsichere Beziehung zu seiner Mutter hatte. Und es ist ja bekannt, dass bei beispielsweise sehr unsicheren Bindungen beispielsweise eine relativ geringe Frustration bereits als Bedrohung wahrgenommen wird, weil insgesamt das Weltbild nicht als positiv ausgebildet wird, sondern auch das Weltbild eher als feindlich wahrgenommen wird. Also bei unsicheren Bindungen oder auch bei vielen Erfahrungen, die Zurückweisung quasi in sich halten, dass Kinder dann häufig ein sehr feindliches Umweltbild ausprägen. Und in diesem Kontext kann es halt passieren, dass Menschen dann aggressive Handlungen gegen andere, beispielsweise eben jemanden zu schlagen oder ihn abzuwerten, als die einzige Möglichkeit wahrnehmen, ihre eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Und die Tatsache, dass er bereits mit 16 anfängt zu klauen, möglicherweise vorher auch schon straffällig geworden ist und selbst in der Schule gemobbt wird und fertig gemacht wird und da immer Ausgrenzung erfährt, legt für mich die Vermutung nahe, dass er bereits in jungen Jahren gelernt hat, dass wenn er überhaupt irgendwas jemals erreichen will, er sich das immer einfach nehmen muss. Und dann versucht er es, indem er straffällig wird, wieder und wieder und wieder und wieder, und das hilft aber irgendwie auch nicht. Dann macht er alle möglichen Jobs und überall failt er. Und das Bild von ihm selbst, also dass er von sich selber gerne hätte, dieser erfolgreiche Typ oder der erfolgreiche Survival-Dude oder der erfolgreiche Mitarbeiter in der Firma, in der er beliebt ist, bröckelt aber jedes Mal, weil er seinen eigenen Anforderungen quasi nicht gerecht werden kann. Und das Einzige, was ich meine, am Ende des Tages, was ist das Einfachste, was du machen kannst, einfach in Anführungszeichen, wenn du keine Emotionen, keine Reue, keine Angst vor Strafe hast? Das Einfachste, was du machen kannst, ist jemandem anders das Leben nehmen. Leben zu erschaffen, Freude zu geben, gute Beziehungen aufzubauen. Ist alles schwer, anstrengend, schwierig, vielleicht schmerzhaft. Aber ein Leben zu beenden, ist im Verhältnis dazu einfach, in Anführungszeichen. Weißt du, was ich meine?
Ja, wo ich gerade noch nicht so ganz mitkomme, warum er sich für diesen Weg entscheidet. Also ich meine, weil klar, okay, das mit der Mutter war vielleicht Pflicht unsicher gebunden, vielleicht war die Mutter emotional doch nicht so available, vielleicht wurde gemobbt, immer wieder Zurückweisung erlebt. Mir fehlt da irgendwie so der Punkt, der so in seinem Kopf der Turn war zu sagen, und jetzt werde ich Serienmörder.
Also wir können uns, glaube ich, darauf einigen, dass er auf jeden Fall einen sehr ausgeprägten Narzissmus hat, oder?
Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen.
Okay, weil die Tatsache, dass er bei der Sun und so anruft, ist für mich halt so ein richtig deutliches Zeichen dafür, dass er nach Wertschätzung und Anerkennung nicht nur sucht, sondern sie braucht, also richtig craved. Und dass er es nicht ertragen kann, nicht gesehen zu werden. Und dass er ja auch nur gesteht, damit die ihn als Serienmörder und nicht einfach nur als Doppelmörder bezeichnen.
Ja, stimmt. Das hat er ja auch dann so von wegen so, nee, nicht nur zwei, es waren fünf.
Ja.
So,
Und er hat selber gesagt, dass er den Anblick von den Opfern und die Stunden, die er danach häufig in der Wohnung verbracht hat, als widerlich empfunden hat, weil er den Anblick von toten Körpern eklig fand. Also, ich habe das Gefühl gehabt die ganze Zeit, dass er wirklich gar keine, dass es einfach keine Form von sexueller oder triebgesteuerter Motivation gab, sondern dass es eine, nur in meinem Kopf könnte ich mir vorstellen, dass er alle möglichen Formen von Bestätigung probiert hat.
Hat er denn eigentlich irgendwann mal Sex mit den Männern gehabt?
Also meines Wissens nach nicht, man weiß es aber nicht sicher. Also mit den Opfern auf jeden Fall nichts, wurde nichts gefunden.
Das ist dann wirklich auch eine spannende Frage, ob er wirklich eben homosexuell war.
Und ich könnte mir halt vorstellen, dass er hatte schon immer eine richtig krasse Begeisterung für Serientäter und das FBI und Profiling und sowas.
Und okay.
Dennis Nielsen war halt sein größtes Vorbild. Und ich könnte mir vorstellen, dass er in seinem subjektiv wahrgenommenen Möglichen alles getan hat, was er tun konnte, um Anerkennung zu bekommen. Und nichts davon hat funktioniert.
Da müssen doch eigentlich auch schon alle Alarmglocken angehen, wenn dein Vorbild Dennis Nielsen ist.
Junge. Ja,
ja, natürlich. Ja, aber okay, dass er vorher irgendwie dann schon Interesse hatte an so Serienmord und so, ich will jetzt ja gar nicht sagen, dass ich das nicht nachvollziehen kann. Ich finde das ja auch durchaus spannend, diese Themen. Und bei ihm ist es dann wohl in so eine unglückliche Kombi mit reingerutscht. Eine Faszination dafür, das Verlangen nach gesehen werden, die Erfahrung nicht gesehen zu werden. Wie ist es denn, wenn wir davon ausgehen, dass er vielleicht unsicher vermeidend gebunden war, da, also platt gesagt, fällt es Menschen mit einem unsicheren Bindungsstil ja schwer, wie der Name schon sagt, Bindungen aufzubauen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Beziehung zu seiner Frau da war, die da ja querschnittsgelähmt war. Aber hatte das bei ihm auch eine Auswirkung so auf seine Empathie? Kann man irgendwie, oder gibt es da irgendwie was in die Richtung, dass er da gar nicht erst überhaupt irgendwie eine Art von Bindung zu den Menschen in seiner Umgebung aufbaut, also quasi dann auch nicht zu den Opfern, sodass gar kein Mitgefühl aufkommen kann?
Ja, also es wird vermutet, dass bei unsicherer oder so unsicher vermeidenden Bindungen es häufig dazu kommt, dass es eine größere emotionale Distanz zu möglichen Bezugspersonen gibt, was das Thema Empathie an sich schon schwierig macht, wenn man sehr distanziert ist zu jemandem emotional. Weil quasi die Sicherheit und Geborgenheit, die eine Beziehung geben könnte, zwar gewünscht, aber gleichzeitig vermieden wird.
Mhm.
Und die Aggression, die er zeigt, oder die Aggression, die manche Menschen oder manche Kinder zeigen, ist quasi das Einzige, was sie gelernt haben, um die eigenen Interessen zu schützen. Also im Grunde, die Umwelt wird prinzipiell als bedrohlich wahrgenommen. Es wird zwar Anerkennung und Nähe gewünscht, gleichzeitig macht sie aber so viel Angst und auch Angst davor, die dann wieder zu verlieren, dass sie lieber weggehalten wird.
Mhm.
Und deswegen sind Kinder, die unsicher vermeidend gebunden sind, beispielsweise besonders ansprechbar für aggressive Modelle. Also sie lernen besonders schnell von Menschen, die sehr aggressiv vorgehen, sehr abwertend vorgehen, die sehr aggressive Werthaltungen haben. Und im Grunde ist es dann wie ein Teufelskreis. Das Kind oder der Heranwachsende zeigt und imitiert dieses aggressive Verhalten, um die Umwelt auf Distanz zu halten, weil Nähe ist irgendwie gewünscht, aber es macht mehr Angst, weil die Umwelt ist gefährlich, also halten wir sie auf Distanz. Und mit dieser Aggression sorgen sie quasi dafür, dass es noch mehr Ablehnung von der Umwelt gibt, was dafür sorgt, dass sie noch mehr Aggression in die Umwelt rausschütten, was noch mehr Ablehnung aus der Umwelt kreiert. Und dann sind sie quasi in einem Teufelskreis, der ihre eigenen aggressiven Ziele und aggressiven Werthaltungen immer noch weiter unterstützt.
Verstärkt sich alles gegenseitig.
Genau. Und es gibt tatsächlich Daten von einer FBI-Studie, die 1992 veröffentlicht wurde. Und zwar geht man eben da davon aus, dass solche gewalttätigen Mörder an sich keine Bindung an andere Menschen empfinden, dass sie eben keine Rücksicht auf die Bedürfnisse anderer Personen nehmen, dass die Erziehung, das Versagen in der Schule oder auch andere Dinge im Lebenslauf, die nicht geklappt haben, nicht als eigenes Versagen betrachtet werden, sondern als Teil dieser ungerechten und unfreundlichen Welt, die im Grunde die Person immer nur wieder bestraft und die ihr das Leben noch schwerer und noch schlechter macht. Zusätzlich dazu habe ich noch eine andere Theorie gefunden, die aus einem anderen, in Anführungszeichen, anderen Bereich rauskommt. Und zwar aus dem Bereich von Psychologie im Krieg. Mhm. Das fand ich persönlich ganz interessant, weil er hat ja selber gesagt, er fand es irgendwie eklig. Also mit Leichen und so, das fand er irgendwie eklig. Mhm. Aber gleichzeitig konnte er nicht aufhören. Also er hat gesagt...
Ja, du hast ja auch einen Drang erwähnt, dass irgendwie es immer, dass der Drang immer unkontrollierter wird und der Drang zu töten, habe ich schon richtig verstanden.
Ja, oder? Und der war am Anfang nicht da.
Ach, der war am Anfang
gar nicht da. Das erste Mal hat er gemacht, weil er Serienmörder werden wollte, aus sehr rationaler Perspektive. Mhm. Und dann ist aber, also das erste Mal hat ihn auch völlig erschreckt. Das sieht man auch daran, dass es 81 Tage gedauert hat bis zum nächsten Mord. Und bei dem nächsten Mord sind die Dinge dann plötzlich sehr, sehr schnell passiert.
Ja.
Also der nächste Mord war dann im Mai und danach 3 im Juni und dann wurde er im Juli gefasst. Ja. Also es hat sich sehr schnell beschleunigt. Und tatsächlich sieht man das auch bei Soldaten im Krieg, die selber berichten, der erste Mord oder das erste Mal jemanden zu töten ist das Schwierigste. Also viele von den Soldaten berichten auch davon, dass ihnen schlecht wird, dass sie sich übergeben müssen, dass sie nicht schlafen können. Und nachdem man das überwunden hat, tritt aber selbst beim Töten Habituation ein. Und was unser Gehirn macht, und das fand ich total spannend, ist, unser Gehirn sorgt quasi dafür, dass wir eine Rechtfertigung, eine Legitimation finden für das, was wir da tun. Und was ich mir bei ihm halt vorstellen könnte, ist, dass er gesagt hat, ich werde jetzt Serienmörder. Dann hat er seinen ersten Mord begangen, hat sich wahnsinnig erschreckt, fand es irgendwie eklig und gleichzeitig faszinierend, aber auch gruselig. Und hat es verarbeitet und hat für sich selber aber einen Grund gefunden, warum er das macht. Weil er später auch sagt, irgendwie, dass er der Meinung war, er würde die Welt zu einer besseren machen. Weil er eben ja im Grunde diese Männer tötet. Und auch da ist man eben nicht sicher, ob er Homosexuelle mit homosexuellen Pädophilen gleichsetzt. Weil er irgendwie mal eine Andeutung gemacht hat, dass ihm selber sich, als er jünger war, Männer genähert hätten. Also wie so ein Rachefeldzug gegen Pädophile, gegen Homosexuelle, die er in einen Topf wirft mit homosexuellen Pädophilen.
Also, okay, also eigentlich ein Hass auf oder eine Wut auf pädophile Straftäter oder eine pädophil straffällig gewordene und die wird ausgelassen an den komplett falschen Leuten.
Weil er sie in einen Topf wirft mit Homosexuellen. Ja. Genau. Und was ich daran interessant fand, war, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, als würde er im Nachhinein so ein bisschen rechtfertigen, warum er das gemacht hat. Und als hätte er sich wie so ein Feindbild mehr und mehr gebaut. Und das gibt man das kennt man in der Psychologie im Krieg eben auch, weil man quasi, wenn man selber etwas Furchtbares machen will, muss man sich selber eine Rechtfertigung dafür überlegen. Wir haben alle irgendwelche Formen von Werten. Ich will jetzt nicht von allgemeiner Moral sprechen, weil wir haben alle andere Moralvorstellungen und andere Werte. Also es kann jeder andere Moralvorstellungen haben. Und du musst es aber irgendwie rechtfertigen. Das kennt jeder von uns, dass man was macht und man denkt sich so, okay, kann ich das vor mir selber irgendwie so verargumentieren, dass ich es okay finde. Und im Grunde ist es so, dass wenn Menschen die andere Person als Kakerlake oder als Raubtier oder als nicht menschlich oder als Täter selbst betrachten, dass wir diese Person dann eben nicht mehr als ebenbürtig wahrnehmen, nicht mehr als menschlich, sondern so, als hätte sie das verdient. Und tatsächlich kann sich aus solchen Taten eine Faszination für das Töten selbst entwickeln und dafür sorgen, dass im Gehirn das Belohnungssystem aktiviert wird, wenn wir einen Menschen umbringen. Das nennt man appetitive Aggression.
Oha, das wusste ich noch gar nicht.
Mhm. Das hat nichts mehr mit Selbstverteidigung oder so zu tun, sondern es ist die Art von Aggression, die uns quasi durch die Evolution mal dazu gebracht hat, Tiere zu jagen und sie zu töten und uns dann dafür zu belohnen quasi.
Mhm.
Und es ist das, was im Gehirn ausgelöst wird, was man damals als Jagdlust bezeichnet hat oder was ein guter Kämpfer war in der, also im evolutionären Kontext, um Tiere zu töten, damit wir uns ernähren können. Und das Ganze, wenn du dein Gegenüber entmenschlichst, kann im Gehirn genauso stattfinden, wenn du einen Mord begehst. Je nachdem, wie du es rechtfertigst, kann es sein, dass dein Belohnungssystem anspringt und du dir selber appetitive Aggression Menschen gegenüber beibringst.
Ja, so wie vielleicht bei ihm, er hat es angefangen und hat es vielleicht in seinem Kopf irgendwie gerechtfertigt mit, wenn es stimmt mit dem, dass er auch mal irgendwie da vielleicht sogar Opfer war, irgendwie, ich habe es denen heimgezahlt oder es war meine Rache oder vielleicht auch sogar irgendwie, wenn er dachte, dass sie das, nur hypothetisch, wenn er dachte, dass Homosexuelle gleichzeitig auch Kindesmissbrauch begehen, dass er irgendwie vielleicht sich gerechtfertigt hat, dass er da nicht nur für sich, sondern auch für andere kämpft oder dass er genauso noch besser ist als Dennis Nielsen oder sowas. Ich meine, da gibt es ja dann schon irgendwie viele abstruse Rechtfertigungen, die man sich zurechtlegen könnte, wo man sich denken würde, ja, das nehme ich jetzt, damit fühle ich mich gut, let's go.
Ja, er hat selber ja auch gesagt, dass er sich wie so ein Anti-Held gefühlt hat in so einer dramatischen Geschichte, in der er die Polizei an der Nase herumführt.
Das hat vielleicht auch noch einen Punkt ausgelöst.
Und ich könnte mir vorstellen, dass er aus den Opfern, also dass sein erster Gedanke war, ich will Anerkennung. Und er überhaupt mit diesen Gedanken angefangen hat, weil er diese Faszination hatte, all diese Dinge gelesen hat, sich mit Dennis Nielsen irgendwie identifiziert hat, sich da unglaublich reinbewegt hat, weil, wir haben ja gerade gesagt, unsicher gebundene Personen sind sehr, sehr empfänglich für aggressive Vorbilder.
Ja.
Weil sie eben sehen, ah, okay, so kriege ich, was ich will. Dennis Nielsen ist unsterblich geworden quasi dadurch, dass er es gemacht hat. Dann werde ich Serienmörder. Beim ersten Mord stellt er aber fest, oh Gott, ich finde es voll furchtbar. Ich fühle mich schrecklich.
Mhm.
Vielleicht ist es so, wir wissen es nicht.
Ja.
Aber vielleicht dachte er, oh Gott, ich fühle mich furchtbar. Ich brauche eine Rechtfertigung. Ah, der war homosexuell, der hat bestimmt Kinder vergewaltigt. Und außerdem ist das voll eklig und bla. Und ich mache hier eine coole Geschichte mit der Polizei. Niemand wird mich je fassen und ich werde hier alles abwischen und heftige Spuren legen und so weiter und so fort.
Ja, so, ich bin schlauer als die und ich rufe dann sogar da an und trotzdem kriegen sie mich nicht.
Ja, und er hat es verdient, weil der ist homosexuell, der ist vielleicht ein Kinderschänder, was auch immer er sich für abstruse Gedanken und Rechtfertigungen zusammengesponnen hat. Und wenn du das bis zum Ende durchspielst, und ich glaube, das ist das, was passiert ist, weshalb trotz dieses Ekels dieser Drang hochgekommen ist, er hat es so lange geschafft, sich diese Dinge einzureden und diesen Mechanismus in seinem Kopf, diese Entmenschlichung in seinem Kopf zu Ende zu bringen, dass er eben diese appetitive Aggression gegenüber Menschen ausgelöst hat und es geschafft hat, dass sein Belohnungssystem im Gehirn anspringt. Und dann ist es, als würdest du essen oder als würdest du Sex haben, weil unser Belohnungssystem bei allen Sachen anspringt, die für uns eigentlich gut sind.
Das ist ja eine wirklich ganz gruselige Vorstellung, diese appetitive Aggression.
Ich finde es total faszinierend.
Ja, ja, und gleichzeitig aber auch so, irgendwie, ich meine, weil eigentlich, wenn du es herunterbrichst, kriegst du vom Töten Bock aufs Töten.
Mhm.
Das finde ich keinen beruhigenden Gedanken.
Weißt du, woran mich das ehrlich gesagt erinnert hat?
Hm?
Ich musste immer an, also ich habe bei fast allen Serienmördern das Gefühl, dass sie irgendwann in so einen Strudel kommen. Und ich habe mich immer gefragt, was das ist. Selbst bei denen, die vielleicht von Anfang an gar nicht unbedingt das Ziel hatten zu töten.
Mhm.
Warum das plötzlich so ein Rausch wird. Und warum... Ich hatte manchmal das Gefühl, dass manche von den Menschen, die irgendwie davon berichten, wie viel Freude oder Spaß es macht. Ich dachte manchmal, irgendwann warst du aber mal nicht so.
Ja.
Wo ist das hergekommen? Was ist passiert? Und ich fand es wahnsinnig faszinierend, das erste Mal eben diesen Begriff zu lesen, weil ich dachte, das könnte es vielleicht erklären. Oder zumindest einen Teil davon erklären, weißt du?
Bestimmt, bestimmt. Voll spannend.
Lasst uns mal gerne wissen, ob wie euch die Folge gefallen hat. Wir sind auf Instagram und auf Patreon unterwegs. Auf Instagram heißen wir Blackbox, der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Und auf Patreon könnt ihr uns auch gerne folgen und unterstützen. Da gibt es dann auch so ein paar kleine extra Dinge ab und zu mal. Könnt ihr ja gerne mal vorbeischauen. Ich muss sagen, die Folge, ich fand die richtig spannend heute. Und das mit dem appetitiven, mit dieser appetitiven Aggression macht mich gerade fertig. Das habe ich nicht gewusst. Das finde ich sehr spannend. Es ändert meinen Blick irgendwie auf die Serientäter, die wir bisher behandelt haben.
Ja, es wird jetzt auch immer mehr thematisiert. Es ist quasi so Lust for Violence mäßig, wo das überhaupt herkommt. Weil es ist natürlich nicht nur Mord, sondern auch Gewalt an sich.
Ja.
Und ich werde mir das auf jeden Fall auch nochmal tiefer und genauer angucken. Ich wollte den Rahmen dieser Folge nicht sprengen. Aber das Thema appetitive Aggression, das kommt sicherlich nochmal in einer unserer Folgen ein bisschen ausführlicher, weil ich finde es total spannend.
Oh, das finde ich auch sehr spannend. Da bin ich dafür. Lasst uns mal wissen, ob ihr auch dafür seid. Und bis dahin würde ich sagen, seid lieb zueinander.
Und wir sagen
Tschüss!